Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Tick-Tack, so heißt der zweite Roman von Julia von Lukadou. Das ist ein Buch, an dem ich erstmal viel Spaß hatte, immer mal kichern musste beim Lesen. Dann wird das aber immer unheimlicher, dieses Buch, weil das so auch mitten hineinleuchtet in den ganzen Wahn und die Kämpfe der Corona-Zeit. Und da freue ich mich sehr, dass wir jetzt über den Roman reden können. Julia von Lukadou ist jetzt in Köln für uns im Studio. Seien Sie willkommen.
Hallo.
Sie hatten ja gestern eine Lesung aus dem Buch in Bonn, was nochmal was Besonderes wahrscheinlich war, weil das Buch ja in Bonn spielt. Gestern Lesung im Schauspielhaus Bonn. Was war denn vielleicht so der schönste Moment bei der Lesung?
Ja, das war erstmal ganz toll, weil ich das Buch dort angefangen habe zu schreiben. Ich war nämlich Stadtschreiberin in Bonn, kurz nachdem Die Hochhausspringerin mein erstes Buch erschienen ist, und habe dort in Bad Godesberg residiert. Und das hat mich sehr beeindruckt, nachhaltig, sodass ich dann eben den Roman auch zum Teil dort habe spielen lassen. Meine Protagonistin Mette geht dort zur Schule, auf eine Privatschule. Und das war einfach schön, wieder dort zu sein, die bekannten Gesichter zu sehen. Und das Allerschönste war, dass das Publikum altersmäßig sehr gemischt war. Und ich mich sehr gefreut habe, dass auch die Älteren im Publikum trotz der jugendlichen Sprache sehr viel damit anfangen konnten und mitgelacht haben.
Ja, gelacht, danach wollte ich auch fragen. Also es wurde gelacht bei der Lesung, weil der Roman ja auch einige sehr unterhaltsame Züge hat, ja.
Ja, das hoffe ich.
Also bei mir jedenfalls hat das funktioniert. Wahrscheinlich, weil ich ein schlechter Mensch bin, habe ich auch öfter mal gedacht. Denn ihre Hauptfigur, die 15-jährige Mette, das ist die, die da auf die Privatschule in Bonn-Bad Godesberg geht, der haben sie einen sehr bösartigen, sarkastischen Witz mitgegeben. Das hat mich wirklich gekriegt. Ein Beispiel mal, da fährt sie ihr Vater zu einer Geburtstagsparty. Der Vater ist so ganz engagiert, macht einen feministischen Blog, will alles anders machen als andere Männer. Und dazu sagt Mette dann zu dieser Autofahrt: 57 Minuten, die ich neben meinem überambitionierten Vater verbringen musste, dem die Vater-Tochter-Ambitionen wie Schaum vor dem Mund stehen. Das hat mir Spaß gemacht beim Lesen. Hat es auch beim Schreiben Spaß gemacht?
Ja, total. Also das ist, ich habe mir diesen Humor so ein bisschen bei der Generation Z abgeguckt, um die es im Buch geht. Und ich finde die einfach so unglaublich lustig. Die haben mit diesen ganzen Krisen der Welt, mit denen die zu kämpfen haben, allen voran auch die Klimakrise, die ihre Zukunft bedroht, die gehen da irgendwie mit so viel Humor und Sarkasmus und Intelligenz ran. Das hat mich sehr inspiriert und sehr, sehr viel Spaß gemacht beim Schreiben.
Und wenn Sie sagen, Sie haben sich das abgeguckt, ich habe mich sowieso gefragt, wenn ich das verraten darf, Sie sind ja doch auch ein bisschen älter als die 15-jährige Mette. Wie haben Sie sich denn diese Sprache angeeignet, die Sprache der 15-Jährigen von heute? Es gibt ja noch andere Figuren aus dieser Altersgruppe.
Ja, genau. Also für mich ist immer Schreiben so ein bisschen wie Schauspielern. Also ich versuche so ganz in die Figur einzutauchen und lasse mich dann von ihrer Sprache infizieren. Und ich habe natürlich für die Recherche sehr viel gelesen, vor allem im Internet, was diese Generation zu sagen hat, mir Videos angeschaut. Und ich war eigentlich relativ schnell drin. Das ist am Ende gar nicht so schwierig zu verstehen, worüber sie reden. Aber ich war sehr dankbar, dass ich das lernen konnte, weil ich habe den Eindruck, dass ganz schnell auch durch den technologischen Fortschritt sich so Gräben zwischen den Generationen auftun, was natürlich dann durch die Internetsprache verstärkt wird. Und das zu verstehen und da so ein bisschen den Graben zu überbrücken, das finde ich irgendwie eine gute Idee.
Da ist offenbar die innere 15-Jährige in Ihnen auch wieder aktiv geworden, wenn das da
absolut
sofort angedockt hat. Jetzt ist das natürlich nicht nur lustig, und zwar von Anfang an nicht, denn zu Mettes Geschichte gehört auch, das wird auch von Anfang an mit eingeführt, ein ja wirklich todernster Hintergrund, denn sie hat gerade als 15-Jährige einen Selbstmordversuch hinter sich, hat sich in Köln auf die Gleise der U-Bahn gelegt, hat nur überlebt, weil sie da jemand weggezerrt hat. Was ist das für eine ihrer Hauptfigur, diese Almette heißt sie eigentlich?
Genau, nach einem Frischkäse benannt, und das charakterisiert sie schon ein bisschen. Sie hat ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter, die ihr diesen Namen als Strafe gegeben hat, weil die Geburt so schwierig war. Und sie ist sehr verunsichert, sie kommt mit der Welt nicht so richtig zurecht, obwohl sie sehr gut versteht.
Sie ist sehr intelligent.
Genau, ja. Sie ist hochintelligent, sehr analytisch, und gleichzeitig ist sie aber auch eine typische 15-Jährige, die sich alleine fühlt, die sich nicht verstanden fühlt. Ihre beste Freundin Yamur wendet sich so ein bisschen von ihr ab, weil sie eine neue Freundin gefunden hat, und sie findet irgendwie niemanden, der sie so richtig ernst nimmt in ihrer Intelligenz, bis sie dann eben im Buch auf Jo trifft, die zweite Figur, der sie da so ein bisschen abholt und ihr das Gefühl gibt, wir sind auf einer Wellenlänge und wir beide setzen uns mit der Welt auf eine kritische Weise auseinander.
Ja, dieser Jo, über den wollte ich unbedingt auch sprechen, eben die andere Hauptfigur und das Verhältnis zwischen Mette und Jo, das ist dann einer der Motoren für den Roman. Ja, was ist das wiederum für einer, dieser Jo?
Ja, der ist auch zutiefst verunsichert, aber bei ihm zeigt sich das nicht so sehr in Humor, sondern eher in blindem Hass und großer Wut und Aggression. Der ist eigentlich auch ein verletzter Mensch. Das war mir auch wichtig, ihn irgendwie auf dieser emotionalen Ebene besser kennenzulernen. Er ist Verschwörungstheoretiker und ich habe den Eindruck, dass, oder bei mir war es zumindest so, bevor ich den Roman geschrieben habe, dass ich so Verschwörungstheoretiker oft schnell abgetan habe als irgendwie einfach dumm, dass die an solche Sachen glauben und eher so auf der inhaltlichen Ebene diskutiert habe. Und dann habe ich gemerkt, darum geht es eigentlich fast gar nicht, sondern es geht um eine ganz große emotionale Krise, die dahinter steckt. Und das wollte ich eben mit Jo so ein bisschen zeigen oder da so reingehen in dieses Gefühl, was dahinter steckt, nämlich der großen Verletzung und Verunsicherung.
Also er ist Verschwörungstheoretiker in Bezug auf die Corona-Krise. Da transportieren sie auch diesen ganzen, ja auch abgedrehten Irrsinn, der da produziert wird, dass die Corona-Maske das neue Hakenkreuz sei und lauter so Sachen. Jetzt müssen Sie diesen Roman eigentlich praktisch parallel zu den realen Ereignissen geschrieben haben, die also verwandelt bei Ihnen auch vorkommen. Zum Beispiel dieser Sturm auf den Reichstag am Rande einer Corona-Leugner-Demonstration, den hat es ja tatsächlich gegeben, kommt bei Ihnen vor. Das muss ein besonderes Schreiben gewesen sein, so quasi parallel zur Gegenwart, oder?
Ja, das war zutiefst überfordernd. Das war auch eigentlich nicht so gedacht. Ich habe nämlich, als ich angefangen habe, den Roman zu schreiben vor 4 Jahren, gab es die Corona-Pandemie noch gar nicht. Und ich habe mich einfach für diese Verschwörungstheoretiker interessiert, die dann mit Corona und der Krise auf die Straßen gespült wurden sozusagen und hatte schon sehr viel Interviews gemacht mit denen und so ein Gefühl dafür bekommen, was sie wollen. Und das war natürlich dann total zugespitzt. Die haben natürlich auch sehr viel Zulauf dann bekommen durch die Krise. Und dann wurde ich da so mitgespült und eine Zeit lang fiel es mir auch sehr, sehr schwer weiterzuschreiben. Also ich habe bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das verarbeitet hatte. Und dann hat es aber auch sehr viel Spaß gemacht, dass ich so ein Mittel hatte, die Welt besser zu verstehen in dem Moment, wo es passierte. Also es war ja für uns alle irgendwie extrem verunsichernd, diese Krise. Und wir wussten nicht, was da passiert. Und vieles war so widersprüchlich an Informationen. Und ich hatte irgendwie zumindest einen Weg, so diese Querdenkerbewegung und alles, was damit zu tun hat, so ein bisschen besser zu verstehen.
Ja, und mit Ihrem Roman kann man das auch beim Lesen dann die letzten 2 Jahre nochmal so Revue passieren lassen, was da alles passiert ist. Das ist ja jetzt durch die neuen Ereignisse schon wieder so, ja, wie hinter eine Wand gerutscht praktisch. Mhm. Was wir unbedingt auch noch besprechen müssen, Sie haben vorhin schon mal gesagt, dass diese Internetsprache, haben Sie mal so eingeworfen, ja auch eine Rolle spielt. Die Mette sagt mal, die würde gern so ein TikTok-Star werden, sagt einmal, TikTok ist ein organisches Add-on meines natürlichen Existenzmodus, also quasi wie ein weiteres natürliches Organ von ihr. Und Sie haben diese Internetsprache tatsächlich auch in die Sprache Ihres Romans hineingeholt. Vielleicht können Sie selber mal ein bisschen beschreiben, wie Sie das gemacht haben oder wie das dann aussieht.
Einmal sieht man das im Schriftbild, also formal bin ich auch zum Teil darauf eingegangen. Gerade Jos Kapitel sind in Form eines sogenannten Green Text geschrieben. Das ist so ein anekdotisches Format, was man auf anonymen Messageboards findet, also auf so anonymen Webseiten. Und das ist ein Format, was mich irgendwie so formal total interessiert hat. Das ist grün gedruckt normalerweise dann, also eben nicht gedruckt, sondern angezeigt im Internet. Und im Buch dann nicht, weil man das nicht so gut lesen kann, aber es ist eine bestimmte Art des Erzählens, wo die Postenden so aus ihrem Leben erzählen mit einem relativ weinerlichen Ton. Also es ist meistens geht so darum, dass sie sich als Opfer fühlen und das passt sehr gut zu Jo, weil er sich eigentlich als Opfer der Gesellschaft fühlt, obwohl er mit unglaublich vielen Privilegien auf die Welt gekommen ist und eben in Bad Godesberg in einer Villa wohnt, hat er immer das Gefühl, dass ihm was weggenommen werden soll oder dass die Welt ungerecht zu ihm ist.
Und Sie erzählen das auch, jetzt weiß ich gar nicht, wie das bei diesen Green Text, von denen Sie gerade sprechen, eigentlich ist. Da sind lauter so Dateinamen. Namen drin, die dann, also zum Beispiel Fotodateinamen oder Webadressen sind da drin, wo sozusagen das Thema, das in dem Moment angesprochen wird, im Namen dieser Datei oder dieser Adresse steht, ohne dass das weiter ausgeführt wird. Ich muss zugeben, am Anfang dachte ich, soll ich das eingeben in eine Suchmaschine? Was soll ich damit machen? Aber mit der Zeit habe ich, glaube ich, verstanden zu haben, dass da einfach ganz kurze Themen angeschnitten werden und man sofort weiterspringt.
Genau, das ist so eine Eigenheit von Yo. Das ist jetzt nicht typisch für den Greentext. Das ist mir dann einfach so eingefallen zu dieser Figur, dass er so eine Art Slogan spricht, auch zwischendurch immer mal wieder zusammenfasst, was er denkt, auch relativ harte Bilder. Und dazu benutzt er so Dateiendungen aus dem Digitalen, also zum Beispiel Exe, irgendwie so eine ausführende Datei, oder JPEG, eine Bilddatei. Und ich glaube, wie er denkt, sein Denken ist sehr stark infiziert irgendwie von diesem digitalen Erzählen. Und deswegen charakterisiert ihn das ganz gut, dass er auf diese Weise sich dann ausdrückt.
Ja, und man hat beim Lesen dann das Gefühl, dass man sich selber durch so eine Digitalwelt die ganze Zeit durchbewegt, gerade bei dieser Figur, bei seinem Text. Zum Schluss noch die Frage, welche Konsequenz hat das denn für Ihre beiden Hauptfiguren, dass die ihr Leben so stark in die sogenannten sozialen Medien verlagert haben?
Das finde ich eine sehr komplexe Frage. Ich habe immer den Eindruck, dass das Internet so bestimmte Entwicklungen verstärkt, die bereits da sind. Also ich glaube, die Wut, die beiden haben, die Aggression, die die beiden haben und die dann im Buch sich irgendwann eben auch in einem gewissen realen Terror auswirkt, die ist natürlich schon vorher da. Aber durch das Internet bekommt das eine Reichweite, die es sonst nicht hätte. Und die haben durch Mattes Auftritte bei TikTok, wo Jo sie coacht und produziert, hat sie eine Reichweite, die sie sonst eben in ihrer Privatschule in Bad Godesberg nicht hätte.
Das sind Hunderttausende, oder?
Genau, Hunderttausende. Sie wird dann so eine Art Influencerin in diesem Bereich und macht die Leute mobil, um auf die Straßen zu gehen. Und ich glaube aber, die Wut und der Hass, der sich da zeigt im Digitalen, das ist was eben von ihr mitgebracht wird. Also das entsteht jetzt nicht durch das Medium selbst. Aber natürlich die Reichweite und wie sich das dann überträgt auf andere, das hat schon sowas Virusartiges, ne, was Virales. Mhm. Deswegen haben wir auch diesen Begriff im Internet.
Tick-Tack, so heißt dieser Roman von Julia von Lucadou. Im Hansa Berlin Verlag ist der erschienen, 256 Seiten stark. Ich danke Ihnen für das Gespräch über Ihren Roman, Frau von Lucadou. Und jetzt habe ich noch eine Bitte. Der Zufall hat es geführt, dass wir jetzt einen Song von Ann-Mai Kantereit hier am Start haben in unserem Programm. Die gibt es auch bei Ihnen im Roman. Und zwar sind die offenbar Patienten in einer psychotherapeutischen Praxis. Wie kommt das denn wieder?
Nicht wirklich, ich muss das doch mal sagen. Das ist von mir erfunden, aber ich habe gehört, dass die sich manchmal in Köln aufhalten und fand das irgendwie einen lustigen Hinweis, und ich bin sicher, die Jungs haben so viel Humor, dass sie das mit sich machen lassen.
Noch eine Probe für den Humor von Julia von Lucadou. Vielen Dank auch dafür.